SWR 2 Wissen.
Es gibt Kollegen, die waren bei Einsätzen, da hat der Vater die Mutter umgebracht und es mussten 5 Kinder, die dabei waren, untergebracht werden. Das sind so Situationen, wo es wichtig ist, im Auge zu haben, jetzt können wir auch eine Sofortbetreuung in Anspruch nehmen.
Hilde Pfister, Mitarbeiterin im Krisendienst eines Jugendamtes.
Also ich habe das Gefühl, oft gegen Windmühlenflügel zu kämpfen. Es ist schwierig, den Leuten immer wieder zu sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich habe für mich wie für uns die Supervisionshäufigkeit erhöht, weil man darüber reden muss, wie man damit umgeht.
Martina Domke, Leiterin des Fachdienst Migration im Amt für Diakonie Köln.
Hilfe für Helfer. Unterstützung für Sozialberufe. Eine Sendung von Ingrid Strobel.
Für Menschen, die im sozialen Bereich, in der Pflege oder in psychosozialen Einrichtungen arbeiten, ist es Teil ihres Alltags, mit schwierigen Situationen und Klienten umzugehen. Sie werden dafür ausgebildet und absolvieren dabei auch Praktika, in denen sie ihre künftige Berufssituation ein wenig kennenlernen. Doch wenn es dann ernst wird, sieht alles noch einmal anders aus. Und sie erfahren, auch professionelle Helfer brauchen manchmal Hilfe. Eine geschätzte und erfolgreiche Art der Hilfe ist in solchen Fällen die Supervision. Eine Form der Beratung, die darauf zielt, einen neuen, frischen Blick auf eine belastende Situation zu gewinnen.
Je dichter die Menschen mit ihrer Arbeit identifiziert sind, je persönlicher bringen sie sich natürlich auch in die Arbeitsprozesse ein. Das heißt, man ist involviert, man ist ganz nah als Person mit dem, was man tut. Und oft gelingt es nicht mehr, dass man eigenständig einen Abstand dazu bekommt, dass man quasi hinaustritt und von sich selbst aus auf die Arbeit aus einer Beobachtungsposition schaut.
Und die Supervision, sagt Fachfrau Brigitte Büchler-Schäfer, verhilft Ihnen zu diesem Abstand. Denn
dazu braucht es professionelle Räume und auch geschützte Räume. Das bietet die Supervision, weil die Supervision arbeitet immer unter Schweigepflicht. Supervisorische Räume sind Schutzräume, wo quasi jemand von außen aus einer Vogelperspektive mit den Betroffenen auf die Situation schaut.
Brigitte Büchler-Schäfer ist Gestalttherapeutin, seit 30 Jahren Supervisorin und seit 10 Jahren Lehrsupervisorin. Zu ihren Klienten, in der Fachterminologie Supervisanten und Supervisandinnen genannt, gehören viele Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten. Und da, betont sie, sind sie gewissermaßen ihr eigenes Handwerkszeug. Es gibt nichts, das zwischen ihnen und den Klienten steht. Die Beziehung ist ganz direkt. Was für die Professionellen auch heißt:
Ich muss damit umgehen können, dass die Energien, die die jeweiligen Zielgruppen mir entgegenbringen, dass ich die gut steuern kann. Dass ich die nicht persönlich nehme, dass ich nicht in die Kränkung gerate, dass ich nicht getriggert bin, weil mir bestimmte Sätze entgegengebracht werden. Also es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit, wo die Supervision hilft, sich weiter zu professionalisieren.
Wozu eben auch gehört, den nötigen Abstand einzunehmen. Konkret kann eine Supervisionssitzung zum Beispiel so aussehen. Ein Arbeitsteam hat sich eine Supervisorin ausgesucht. Nun sitzen alle Beteiligten im Kreis und die Mitglieder des Teams berichten, über welche Probleme, Erfahrungen, Situationen sie sprechen, was sie klären, besser verstehen und anders angehen möchten. Die Supervisorin fragt nach und hilft ihnen, Situationen, Klienten, das eigene Verhalten und das der Teamkollegen aus einer vorgegebenen Distanz anzuschauen, kreativ damit umzugehen und so Lösungen zu finden, auf die sie von alleine oder auch im Team nicht gekommen wären.
Das heißt, man könnte sagen, die Supervision schafft Reflexionsräume. Und durch die Reflexion finden Neuausrichtungen statt oder Korrekturen oder es entstehen Lernaufgaben.
Supervision ist eine Form von Beratung, die vor allem auf den theoretischen Vorgaben und den Erkenntnissen der klassischen psychotherapeutischen Schulen beruht. Von der Psychoanalyse bis zur systemischen Therapie. Darauf aufbauend wurden Methoden entwickelt, die Einzelnen, Teams oder Organisationen dabei helfen sollen, Lösungen für Probleme zu finden, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit stehen. Heinz J. Kersting, bis zu seinem Tod im Jahr 2005 wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Beratung und Supervision, definierte Supervision in einem Interview so:
Supervision betrachtet die Supervisandinnen und Supervisanten als Expertinnen und Experten ihrer selbst. Sie orientiert sich an ihren Fragen, nutzt und aktiviert ihre Ressourcen und schafft damit Möglichkeiten, neue Handlungsoptionen zu entwickeln.
2015 gaben Jörg Bauer, Peter Berker und Margret Nehmann, alle drei Professoren an den katholischen Hochschulen Münster und Aachen, einen Band heraus mit dem Titel »Supervision in der Beobachtung – Forschungs- und praxisbezogene Perspektiven«. Im einleitenden Aufsatz philosophiert Peter Berker über die Verbindung zwischen Supervision und Heinrich von Kleists Text über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Wenn er etwas begreifen wolle, rät Kleist darin einem Freund, solle er darüber sprechen und sei es mit dem nächstbesten Bekannten, denn
der Franzose sagt, l'appétit vient en mangeant, also der Appetit kommt beim Essen. Und dieser Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert und sagt, l'idée vient en parlant, die Idee kommt beim Sprechen.
Und auch in der Beratung, der Supervision, so Peter Berker, kommen die Ideen, indem man frei und improvisierend sozusagen über das spricht, was einen belastet.
Das ist ein zentraler Baustein von Beratung. Beratung ist eben nicht Bildung im Sinne von Belehren. Beratung beruht auf der Erkenntnis, die Ratsuchenden sind immer auch bereits Träger einer Lösung. Es gilt in der Beratung zunächst eine Situation zu schaffen, in der eine blockierte, verknäuelte und verdunkelte Arbeitsszene wieder bewegt, entwirrt und aufgehellt werden kann. Erst wenn es auch gelingt, Worte und Sätze für Emotionen zu finden, erst wenn in Worten und Sätzen Neues gedacht und ausgesprochen wurde, können neue Handlungen entstehen.
Da der Begriff Supervision gesetzlich nicht geschützt ist, haben sich viele adäquat ausgebildete und praxiserfahrene Supervisorinnen und Supervisoren in der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching organisiert. Sie überwacht die Seriosität und Qualifikation ihrer Mitglieder und definiert die Ausbildungs- und Anerkennungskriterien und trug so dazu bei, dass Supervision eine anerkannte Form der Beratung ist. Jörg Bauer, Professor für klinische Psychologie an den katholischen Hochschulen Aachen und Münster, stellt fest:
Im sozialen Bereich ist die Supervision mittlerweile implementiert und gehört mit zu einer Standardqualität sozusagen.
Und zwar in allen ihren möglichen Varianten.
Es gibt die Einzelsupervision, wo eben eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter sich die supervisorische Hilfe nimmt in einem Zweiergespräch. Es gibt die Gruppensupervision, wo unterschiedliche Fachkräfte zusammenkommen, die aber sonst nicht zusammenarbeiten und ihre Erfahrungen miteinander austauschen, mit Unterstützung und auch mit Impulsen eines Supervisors, einer Supervisorin.
Und dann ist da noch die Teamsupervision, die im sozialen und psychosozialen Bereich sehr häufig genutzt wird.
Das sind Kolleginnen und Kollegen, die im Team zusammenarbeiten und die dann ihre Kompetenzen und ihre Erfahrungen, ihre Lösungsimpulse zusammen mit dem Supervisor, Supervisorin besprechen und dann aus unterschiedlichen Perspektiven mal betrachten oder eben auch Lösungswege sich ausdenken und möglicherweise auch schon in der Supervision mal durch entsprechende Rollenspiele zum Beispiel einüben.
Martina Domke und ihr Team im Fachdienst Migration der Diakonie Köln arbeiten mit Geflüchteten und nehmen Supervision seit mehreren Jahren in Anspruch.
Die Supervision bringt uns Klarheit. Es ist zum Beispiel gerade in der Einzelfallberatung so, dass viele Klienten traumatisiert sind und auch entsprechend reagieren, kompliziert reagieren. Sie geben uns alle Aufträge. Bitte das Asylverfahren klären, begleiten und mir eine Wohnung besorgen und bitte auch noch einen Therapieplatz und einen Job. Und dann ist es total wichtig zu sagen, diesen Auftrag nehme ich an und den nehme ich nicht an, da vermittle ich weiter. Aber gerade bei traumatisierten Menschen geht das manchmal sehr durcheinander. Und sie vermitteln auch oft, nur sie können mir helfen. Und legen das Paket praktisch auf den Tisch. Und dann ist es auch wichtig, dass eine Kollegin nicht das gesamte Paket annimmt, sondern da auch Grenzen setzt.
Das aber, weiß die Supervisorin Brigitte Büchler-Schäfer, fällt gerade sehr engagierten Menschen in sozialen und pflegerischen Berufen oft schwer.
Und in der supervisorischen Arbeit wird dann versucht, über Distanzierung die Situation zu erfassen und zu begreifen, also zu erkennen, wo kann ich Einfluss nehmen und auch zu erkennen, wo kann ich als Professionelle keinen Einfluss nehmen, auch zu akzeptieren, dass ich nicht omnipotent bin.
Praktisch kann das dann so aussehen. Eine langjährige, sehr erfahrene Mitarbeiterin einer psychiatrischen Klinik kam zur Einzelsupervision zu Brigitte Büchler-Schäfer. Sie hatte starke psychosomatische Beschwerden entwickelt und wusste, der Grund dafür lag in ihrer Arbeit.
Und das Besondere war, dass sie eben mit schwerst psychiatrisch erkrankten Menschen arbeitet, wo es im Rahmen der Arbeit nicht so etwas gibt wie Entwicklung oder Heilung oder Wachstum, sondern wo es darum geht, die Menschen zu respektieren, wertzuschätzen, zu halten, zum Teil auch in ihrer Verrücktheit, ohne den Anspruch zu haben, dass das morgen anders ist. Und das strapaziert, weil es immer die Hoffnung gibt, dass in irgendeiner Form ein Lernen vorhanden ist. Aber es ist kein Lernen vorhanden, weil genau auf der Ebene das Handicap ist.
Sie frage sich manchmal, berichtete ihr diese Klientin, ob es überhaupt einen Sinn hat, dass sie für den Patienten da ist. Ob nicht auch irgendjemand anders ihm die Medikamente hinstellen könne.
Und dann habe ich sie gebeten, sich einmal vorzustellen, sie wäre für den Patienten nicht da. Und bei der Vorstellung, sie ist nicht da, wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass sie da ist. Oder ich habe mit ihr gearbeitet, dass sie die Arbeitssituation einmal skizziert hat, dargestellt hat, zum Beispiel mit Symbolen oder mit Bildkarten. Und wir haben dann aus der Distanz heraus auf die Arbeitssituation geschaut, als wäre sie selber auch eine Expertin, die von außen auf die Arbeitssituation schaut. Und so hat sie sich selber einen Rat gegeben.
Die Supervision half der Frau schließlich, ihre Arbeit wieder wertzuschätzen und zu respektieren. Zu diesem Ergebnis könnte auch eine Psychotherapie führen, aber die Methode ist eine andere. Und für die Supervisorin, den Supervisor, ist es wichtig, zwischen dem einen und dem anderen klar zu unterscheiden. Brigitte Büchler-Schäfer ist selbst auch Psychotherapeutin und trennt die beiden Rollen sehr bewusst. Und das ist ausgesprochen wichtig, betont auch der klinische Psychologe Jörg Bauer, der neben seiner Professur den Masterstudiengang Supervision und Coaching an der Katholischen Hochschule Münster leitet.
Die Aufgabe des Psychotherapeuten ist ein Heilauftrag, der eine Diagnose voraussetzt, zum Beispiel einer psychischen Störung oder einer Erkrankung. Das heißt, das Ziel ist Heilen. Dieses Ziel darf und hat der Supervisor nicht oder die Supervisorin. Dessen Ziel ist Reflektieren, ist Nachdenken über, ist Klären, ist Lösungsideen zu produzieren. In einem geschützten Rahmen, immer bezogen auf die Berufs- und Arbeitswelt der Supervisanten.
Zu den Klienten eines Supervisors, einer Supervisorin, gehören nicht nur Mitarbeiter eines Betriebs oder einer Institution, sondern auch Manager und Chefs. Die Leiter von sozialen Einrichtungen nehmen diese Form der Unterstützung eher selten in Anspruch. Manchmal aber doch.
Supervision ist wichtig, aber noch wichtiger ist, dass die Strukturen in der Einrichtung oder in der Organisation stimmen, sodass es selbstverständlich ist, dass man auch über die Dinge redet, die nicht so glatt laufen oder die einen Sorgen bereiten oder wo man nicht weiterkommt.
Klaus Marschall arbeitete gut 40 Jahre als Sozialarbeiter mit psychisch kranken Menschen. Zuletzt leitete er ein sozialpsychiatrisches Zentrum und nahm in dieser Funktion, jeweils am Jahresende, eine Leitungssupervision für sich in Anspruch.
Also nach dem Motto, was ist passiert, was war wichtig, und dann aber auch den nächsten Schritt, so den Jahresausblick, also die Planung der Schwerpunkte fürs nächste Jahr zu reflektieren. Das kann man auch mit seinem Chef machen, aber es ist ganz gut, wenn man einen Supervisor hat, dem man vertraut und dem man auch die persönlichen eigenen Belange dann auch so ohne Scham und ohne Ängste mitteilen kann. Und da hatte ich einen sehr guten Supervisor, der mich dann auch in den letzten Jahren begleitet hat.
Krisendienst bedeutet, wir sind immer erreichbar den ganzen Tag über. Ist immer einer von unserem Telefon und alle Menschen können sich an uns wenden, anrufen oder können etwas melden, wenn sie sich Sorgen um Kinder machen.
Hilde Pfister arbeitet seit über 30 Jahren im Jugendamt und seit 7 Jahren auch im Krisendienst. Und da räumt sie ein, gibt es Fälle, die trotz ihrer großen Erfahrung nicht spurlos an ihr vorübergehen. Einmal zum Beispiel kamen 2 Jugendliche, die selbst nicht mehr zu Hause wohnten, zu ihr und sagten, sie machten sich große Sorgen um ihr Geschwisterchen, das erst 2 Jahre alt sei und bei der Mutter lebte.
Die Wohnung sei völlig verwahrlost, die Mutter würde das nicht hinbekommen, sich richtig zu kümmern. Die waren sehr aufgeregt, die haben sich sehr lange überwinden müssen, um zum Jugendamt zu gehen. Das heißt, es ist sehr ernst zu nehmen, es hört sich nicht an nach einer Fake-Meldung.
Hilde Pfister fuhr zusammen mit einem Kollegen hin. Als die Mutter sie endlich in die Wohnung ließ, bestätigte sich, was die älteren Kinder erzählt hatten.
Es war voll mit Müll, verfaulten Essensresten, Schimmel an den Wänden, überall Fliegen an den Wänden, Hundekot überall. Es hat natürlich barbarisch gestunken und in einem Zimmer auf einem Bett vegetierte ein kleines Kind vor sich hin.
Sie riefen einen Rettungswagen und baten die Sanitäter, zur Sicherheit auch die Mutter mitzunehmen. Die Frau blieb eine Weile in der Klinik, wurde entlassen, kehrte nach Hause zurück, erfuhr, dass sie ihr Kind so schnell nicht wiederbekommen würde und brachte sich daraufhin um.
Und das war natürlich für die großen Kinder sehr belastend. Das kleine Kind ist dann zu Pflegeeltern gekommen und das hat halt unheimliche Entwicklungsschritte gemacht. Aber für die großen Geschwister war das sehr schlimm. Die haben sich natürlich gequält mit der Frage, war das richtig, dass wir das dem Jugendamt gemeldet haben? Die hatten große Schuldgefühle.
Und auch Hilde Pfister ging diese Tragödie nach.
Es ist eben so, dass ich solche Sachen, also ich habe noch mehr solche schlimmen Dinge erlebt im Laufe der letzten Jahre, dass ich die nicht vergesse.
Hilde Pfister weiß, dass sie bestimmte Ereignisse nicht verhindern kann. Sie kann solche Erfahrungen auch besser verarbeiten als jüngere Kolleginnen. Und dennoch braucht sie manchmal Unterstützung.
Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass wir sie im Team dann alles nochmal ausführlich erzählen, dass die anderen das mitfühlen, dass wir es mit Vorgesetzten besprechen. Und wir haben auch die Möglichkeit, bei sehr schwerwiegenden Ereignissen eine Soforthilfe zu bekommen. Das ist auch insbesondere notwendig, wenn man bedroht wird, also von Klienten, die also sagen, ich krieg dich, ich werde dich umbringen, ich werde dich auslöschen, dich und deine Familie, ich weiß, wo du wohnst und ich krieg dich.
Brigitte Büchler-Schäfer hat in ihrer langjährigen Praxis als Supervisorin auch zum Thema Furcht gearbeitet. Mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die von Klienten bedroht oder auch nur beschimpft worden waren. Oder, was den Professionellen oft gleichermaßen zusetzt, Angst vor den Geschichten hatten, die ihnen erzählt werden. Angst vor der Angst und Verzweiflung oder auch der stummen Ergebenheit in den Augen eines Klienten. Sie macht mit ihnen dann Übungen, die ihnen helfen sollen, Abstand zu gewinnen.
Zum Beispiel im Rahmen von Visualisierungen, dass ich niemals unvorbereitet in einen solchen Kontakt gehe, sondern dass ich mir einen Schutzmantel visualisiere, Schutzräume visualisiere oder indem ich mir, bevor ich in den Kontakt gehe, selber nochmal eine Kraftquelle suche. Das heißt, ich könnte zum Beispiel eine kraftgebende Bildkarte auf meinem Schreibtisch stehen haben oder ich könnte ein Vers oder ein Lied in mir haben, das mich begleitet, dass ich diese Arbeit tun kann. Ja. Auf jeden Fall, dass sowas stattfindet wie eine Art Briefing. Ich gehe nicht spontan in eine schwierige Situation.
Andere Professionelle im sozialen Bereich nehmen Supervision in Anspruch, um mit ihren Wutgefühlen umgehen zu können.
All das gehört ja auch zur Arbeitssituation von Helfer und Helferinnen. Es sind nicht nur die hilfebedürftigen, ohnmächtigen, armen Klienten, sondern es gibt auch Klienten, die sehr aggressiv sind, die sehr dominant und fordernd auftreten, die Grenzen nicht einhalten. Das ist eine enorme Belastung. Und wenn eine Organisation dann die Bewältigung dieser Themen privatisiert und sagt, ja, da musst du dann halt in Therapie, dann ist das was anderes, wie wenn eine Organisation Fürsorge übernimmt, auch für die eigenen Mitarbeiter und sagt, wir stellen jetzt eine Teamsupervision euch zur Verfügung, wo es klar ist, all das, was man ausspricht, hat keine negativen Konsequenzen.
In der Supervision können viele Aspekte der Arbeitssituation bearbeitet und verbessert werden. Und sie gibt im Idealfall auch wichtige Anregungen zur Psychohygiene. Sie ersetzt aber nicht die tägliche und ganz praktische Selbstfürsorge. Zur Frage, wer hilft den Helfern, gehört immer auch die Frage, was hilft den Helfern?
Wir machen fürs Team, mit dem Team Fortbildungen, Abende zum Thema Burnout-Prophylaxe, Selbstfürsorge, Psychohygiene. Wir gucken ganz stark drauf, dass die Frauen, die mitarbeiten, auf ihre eigenen Grenzen auch achten, lernen und dass sie sich da wichtig genug nehmen, zu sagen, so jetzt an dem Punkt, da geht's für mich gerade nicht weiter.
Irmgard Kopetzky und ihre Kolleginnen arbeiten neben ihrem eigentlichen Beruf ehrenamtlich im Notruf für vergewaltigte Frauen. Zu ihnen kommen Frauen, die oft auch mehrfach oder auf besonders perfide Art vergewaltigt wurden. Frauen, die sich schämen. Frauen, die die Schuld für das, was ihnen angetan wurde, bei sich suchen. Ihre Geschichten zu hören und zu sehen, wie sehr die Frauen darunter leiden, nimmt auch die Helferinnen mit. Umso wichtiger ist es, betont die Sozialpädagogin und Traumaberaterin Irmgard Kopetzky, die eigenen Ressourcen immer wieder aufzuladen. Und manchmal haben die Notruffrauen herausgefunden, ist es am hilfreichsten, etwas zu unternehmen, was mit der Arbeit gar nichts zu tun hat.
Wir gucken, dass wir ab und zu auch was Schönes miteinander machen. Also essen gehen, wir machen jetzt dann einen Vendo-Tag für uns, also so einen Tag Selbstbehauptung, Selbstverteidigung. Ja, Sachen, die uns auch wieder Energie bringen und wo wir uns auch dann gegenseitig auf anderen Ebenen kennenlernen, um uns dann im Alltag auch wieder besser einschätzen zu können gegenseitig. Je besser ich die andere kenne, mit der ich so zu tun habe, umso schneller merke ich auch, wenn es der nicht gut geht und wenn die einfach mit irgendwas überfordert ist oder ein Problem hat.
Auch Hilde Pfister bewältigt ihre Arbeit im Krisendienst des Jugendamts besser, wenn im Team alles stimmt, wie sie sagt. Dasselbe gilt für Martina Domke und ihr Team im Fachdienst Migration des Amts für Diakonie.
Das ist im Grunde so ein Sicherheitsnetz, was im Alltag auch funktioniert, dass jede auch zu einer anderen gehen kann und sagen kann, ich kann nicht mehr, kannst du bitte übernehmen oder ich muss mal über den Fall reden. Das ist ganz wertvoll.
Ein solches Sicherheitsnetz brauchen oder bräuchten auch ehrenamtliche Helfer. Als Unterstützung, aber auch als Instanz der Selbstkontrolle. Denn viele Ehrenamtler, gibt Jörg Bauer von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen zu bedenken, sind sich über ihre eigenen Motive und ihr eigenes Verhalten nicht im Klaren.
Wenn einem Helfer es nicht bewusst ist, dass er des Guten zu viel tut, sich überengagiert, es nicht bewusst ist, dass er Verantwortung für den Hilfebedürftigen übernimmt, und zwar häufig ungefragt, wenn es nicht bewusst ist, dass er Grenzen nicht einhalten kann, wenn es ihm nicht bewusst ist, dass es ihm letztlich um ihn selber geht, dass er abhängig ist von den Hilfebedürftigen, dann bestehen natürlich auch Risiken, dass diese Hilfestellung gar keine Hilfestellung mehr ist.
Ich wollte gerne in der Flüchtlingshilfe aktiv werden und habe zufällig im Wochenblatt eine Annonce gesehen, dass der Sozialdienst katholischer Frauen Hilfe braucht für Flüchtlinge. Und ich wurde gefragt, es würden dringend Vormünder gesucht für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ich habe zugestimmt, weil ich dachte, das ist genau das, was ich gut machen kann. Ich habe eine halbe Stelle in der Diakonie, ich habe also am Nachmittag frei und kann mich wirklich rundherum um einen jungen Mann kümmern.
Stefanie Dormann, ehrenamtlicher Vormund eines afghanischen Flüchtlings, würde Jörg Bauer vermutlich zustimmen. Am Anfang standen für sie Mitgefühl und Enthusiasmus, erinnert sie sich. Doch dann kam die Ernüchterung.
Es gab einen Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich sehr frustriert bin, dass mein Mündel nicht so schnell Deutsch lernt, wie ich das gedacht habe. Obwohl er in eine Schule geht, er geht jetzt in ein Berufskolleg. Das hat mich doch sehr mitgenommen, weil ich dann gemerkt habe, dass das auch Auswirkungen hat auf Beziehungen mit anderen deutschen Jugendlichen, weil es läuft über die Sprache.
Sie schob die Schuld nicht alleine auf ihr Mündel, sondern fragte sich, ob sie selbst etwas falsch machte, suchte sich Hilfe und fand sie. Zum einen bei den Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes katholischer Frauen SKF, für den sie als ehrenamtlicher Vormund arbeitet. Und zum anderen in ihrem Team, den Kolleginnen und Kollegen im Ehrenamt, die, wie sie selbst im SKF eingebettet sind, in ein System von Austausch und Beratung. Und das, betont Stefanie Dohrmann, ist das A und O einer guten Freiwilligenarbeit.
Was ich total wichtig finde, ist, dass man begleitet wird in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Dass man eine Gruppe hat, in der man die Fragen stellen kann, offen sein kann. Wir treffen uns einmal im Monat in einer Teamsitzung. Das heißt, wir kennen uns auch untereinander und wir können uns da austauschen über unsere Mündel, über unsere Probleme, die wir haben, die Mündel haben, aber eben auch über unsere Probleme. Und da kriegt man tatsächlich Antworten.
Der Beruf ist so schon belastend, aber das wäre super belastend, wenn man halt immer nur den Mord sähe oder den Totschlag oder den Kindesmissbrauch. Also man muss schon die Leute dahinter sehen. Anders kann man das, glaube ich, hier auch nicht aushalten. Man muss ja immer nur das Delikt vor Augen führen, würde halt viele unserer Patienten, glaube ich, nur abstoßend. Und das sind sie eben nicht. Haben halt ihre Krankenanteile, ihre Störungen, also haben halt auch gesunde Anteile.
Alexander Ibron ist Krankenpfleger in einer forensischen Klinik. Das heißt, er arbeitet mit psychisch kranken Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Störung ein Verbrechen begangen haben. Ausbrennen gehört in diesem Job zum Berufsrisiko. Supervision steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner Klinik nicht zur Verfügung. Und es ist auch erst einmal keine in Sicht. Supervisoren für forensische Einrichtungen zu finden, ist nicht einfach. Und es gehört oft auch nicht zur Tradition der Häuser, so etwas in Anspruch zu nehmen. Umso wichtiger sind hier das Team, Kolleginnen oder Kollegen, denen man sich in schwierigen Situationen anvertrauen kann, die eigene Haltung zur Arbeit und zu den Patienten und die eigenen Ressourcen.
Patienten, die saugen einen aus, die versuchen einen zu benutzen für ihre Interessen, Regeln auszuheben. Naja, manchmal klappt das auch. Dementsprechend hat man hier auch viel mit Enttäuschungen umzugehen. Und da muss man halt gucken, dass es im weiteren Leben stimmt. Und da muss man halt auch was tun.
Alexander Ibron reist zum Beispiel gerne und er macht in seiner Freizeit viel Sport. In der Klinik tauscht er sich gerne mit Kollegen aus und findet bei ihnen Hilfe, wenn er sie braucht. Seine Freizeit aber ist dann die andere Welt, in der er auf andere Art Kraft schöpft.
Wenn ich hier rausgehe, habe ich meinen Job gemacht und dann ist es auch gut. Also ich erzähle auch zu Hause nicht viel von der Arbeit. Und wenn, dann nicht über Patienten, dann geht es eher um Kollegen oder um Allgemeines. Aber in meinem Privatleben schaue ich, dass das nicht so viel Raum einnimmt. 7,5 bis 8 Stunden hier, 5-mal die Woche, das reicht dann auch.